HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag. Auf Weltreise.
Mit Claudia Sauter, schönen guten Abend.
So klingt es zwar nicht immer in Mexikos Hauptstadt, aber ziemlich oft.
No les voy a fallar!
Ich werde euch nicht enttäuschen, ruft Andrés Manuel López Obrador der Menge auf dem Zócalo, dem zentralen Platz der Hauptstadt, zu. Wir vertrauen ihm. Die anderen, die uns lange kontrolliert haben, denken nicht an uns arme Leute, sondern nur an sich selbst und daran, wie sie sich die Taschen füllen können.
Mein Viertel heißt Nezahualcóyotl. Nezahualcóyotl bedeutet hungrige Kojote.
Ich habe die Gentrifizierung satt. Ich habe es satt, dass Immobilienhaie kommen und die Leute vertreiben.
Es gibt mehr Banden, die weniger sichtbar und auch unbekannter sind, die aber viel brutaler vorgehen, um ihre Territorien zu verteidigen.
Außerhalb unseres Hauses lassen wir unseren Sohn keine Minute aus den Augen. Ich versuche trotz allem, entspannt zu bleiben und nicht immer an das zu denken, was passieren kann.
Längst haben die Kartelle neue Wirtschaftszweige für sich entdeckt. Mit Menschenhandel verdienen sie Geld, sie erpressen Schutzgelder.
Was ist in Mexico City eine Attraktion für Besucher? Da gibt es viel, aber für Kunstinteressierte sicher eine Tour zum Palast der schönen Künste im historischen Zentrum der Stadt. Das ist ein prächtiges Haus, das dem Tanz und dem Theater, der Musik und der Oper gewidmet ist. Maria Callas hat hier 1950 die Leonore aus Verdis Troubadour gesungen und später noch weitere umjubelte Rollen. In Mexico City gab es nämlich immer und gibt es bis heute ein fachkundiges und leidenschaftliches Publikum, für das die ästhetische Darstellung von Mord und Erpressung, von Rache und Herrschsucht in einem sicheren Theatersaal erregend ist, auf den Straßen der Hauptstadt allerdings nicht. Mexiko ist ein von Kriminalität durchseuchtes Land und das ist einer der Gründe, warum dort gerade eine grundstürzende Präsidentschaftswahl stattgefunden hat. Sie fand statt auf den Scherben des bisherigen Parteiensystems, auf dem Versagen staatlicher Institutionen. Die Mexikaner wählten folgerichtig den Wandel. Und sie wählten vor allem einen Mann an die Spitze ihres Staates, der die endemische Gewalt bekämpfen will, was sein Vorgänger zwar versprochen, aber nicht geliefert hat. Gerade in diesen Tagen, wo wir auf Weltreise in Mexico City sind, da berät der neue Präsident mit mexikanischen und internationalen Fachleuten, wie sein Land es schaffen könnte, die jährliche Zahl von 30.000 getöteten Menschen zu senken. Und dort ist Christina Möbus, unsere Korrespondentin und Gastgeberin heute. Guten Abend.
Guten Abend.
Für Touristen ist das natürlich Thema, für alle anderen aber, die dort leben, vor allem. Wie gefährlich ist eine Reise durch Mexiko und ein Gang durch die Hauptstadt? Worauf achten Sie im Alltag?
Also natürlich gibt es politisch viel Negatives zu berichten und da sollte man natürlich auch nicht unter den Tisch kehren. Gleichzeitig ist das Land in vielen Dingen viel, viel besser als sein Ruf, der ihm vorauseilt. Die Mehrheit der Leute hier ist so gastfreundlich, herzlich und offen. Das heißt auch für mich als Europäerin, die sich fast ausschließlich in den touristischen und kulturell gehobeneren Vierteln bewegt, ist das Leben an sich doch recht sorgenfrei. Ich habe mich bisher selten unwohl gefühlt. Insofern habe ich jetzt auch keine Notfallnummern parat. Aber klar, Sicherheit ist immer ein Thema. Wenn ich mit Mexikanern ausgehe, dann fragen sie immer, wie kommst du nach Hause, mit wem? Und sie wollen dann auch immer noch mal wissen, ob ich auch wirklich gut zu Hause angekommen bin. Und ein paar soziale Regeln, die sollte man definitiv auch einhalten. Ich laufe jetzt nachts nicht im Dunkeln mehr allein durch die Straße oder ich picke auch kein Taxi einfach von der Straße auf. Und gefährliche Viertel, die meide ich sowieso, also das ist sowieso schon ganz klar. In den U-Bahnen und Bussen, da gibt's auch Abteile, die abends ausschließlich für Frauen, für Kinder und für ältere Menschen sind. Und das Gleiche gilt natürlich auch fernab der Hauptstadt. Gefährliche Regionen meiden, die Trennlinie dafür ist aber zugegebenermaßen doch manchmal etwas schmal.
Und weil sie schmal ist, hat Mexiko, immerhin die zweitgrößte Volkswirtschaft Lateinamerikas, einen Linken gewählt, der heißt Andrés Manuel Obrador. Er ist 64 Jahre alt und erstaunlicherweise hat die Finanzwelt nicht, wie sonst in diesen Fällen, panisch reagiert. Die Börse ist nicht in die Knie gegangen, weil ein Linker gewonnen hat. Der überwältigende Wunsch nach Wandel hat offenbar alle anderen Bedenken überlagert, oder?
Ja, das stimmt wohl. Also es war wirklich beeindruckend, wie viele Menschen wirklich ganz begeistert von Andrés Manuel López Obrador in diesen Tagen sind. Also ich war dann auch bei der Abschlussveranstaltung am Ende des Wahlkampfes im Aztekenstadion und das war unglaublich. Da waren 80.000 Menschen in diesem Stadion, die haben gejubelt, die haben gefeiert. Es gab ein großes Rahmenprogramm mit Bands und kulturellen Acts und rund um das Stadion wurden Devotionalien von AMLO, so wird er hier genannt, Andrés Manuel López Obrador, verkauft. Also T-Shirts und Tassen und Cappies. Insofern, das war wirklich ganz, ganz beeindruckend für mich. Und gleichzeitig dachte ich natürlich auch, oh Gott, hoffentlich wird dieser Mensch die Hoffnungen, die die Mexikaner jetzt in sich tragen, nicht zu sehr enttäuschen. Weil klar, er gilt als Linker und er gilt auch als jemand, der was verändern möchte, der Armut bekämpfen möchte, der Korruption bekämpfen möchte. Und gleichzeitig frage ich mich schon auch manchmal, welche Konzepte er da tatsächlich parat hat.
80.000 auf einer Abschlussveranstaltung des Wahlkampfes. Ach, das würde sich Herr Söder im bayerischen Wahlkampf auch wünschen. In München kriegt er aber nicht. Was Sie aber eben schildern, heißt ja Angst davor, dass man einen Linken wählt, der Mexiko wie eins der Nachbarländer, nämlich Venezuela, in den Ruin führen könnte. Die Angst hatten die Wähler also nicht.
Die Angst hatten schon einige, denke ich, und da wurde auch ganz viel Kampagne gemacht und gesagt, Mensch, wir werden bald ein neues Venezuela und er wird unsere Wirtschaft in den Ruin treiben. Aber man muss eben auch sagen, klar, Andrés Manuel López Obrador hat sich immer als Linker verkauft. Er hat sich auch eine Zeit lang, also schon vor längerer Zeit, als Freihandelskritiker verkauft. Und aus diesen ganzen alten Wahlkämpfen und alten politischen Positionen hat sich da, glaube ich, auch so eine große Angst entwickelt, aber er hat sich jetzt innerhalb des Wahlkampfes doch als sehr pragmatisch gezeigt. Er hat weder gesagt, dass er das nordamerikanische Freihandelsabkommen NAFTA, also das Abkommen zwischen Mexiko, USA und Kanada, aufkündigen möchte, noch hat er sich jetzt besonders unternehmensfeindlich gezeigt. Und insofern ist dann auch nicht der Peso in den Keller gegangen nach der Wahl. Und insofern kann man, glaube ich, schon jetzt auch sagen, dass, wenn auch die Politik gegebenenfalls linker wird, es jetzt kein neues Venezuela werden wird, Mexiko.
Was der neue mexikanische Präsident aber nicht ändern kann, jedenfalls nicht schnell, das ist die Wohnungsnot in seinem Land und in seiner Hauptstadt. Und deshalb tragen die katholischen Mexikaner auch schon mal Schutzheilige gegen die Gentrifizierung durch die Straßen der Hauptstadt. Stefan Lina war bei einer solchen dabei.
Prozessionen sind in Mexiko nichts Ungewöhnliches. Jedes Dorf hat einen Heiligen oder eine Schutzpatronin, die inbrünstig verehrt werden. Doch der Zug der Gläubigen, der sich an diesem Tag durch das Viertel Juárez in Mexiko-Stadt schlängelt, ist etwas Besonderes. Er sieht eher nach politischer Demonstration aus, als nach einer religiösen Prozession. Es werden Rufe skandiert gegen die Wohnungsnot, gegen die Vertreibung alteingesessener Mieter durch Immobilienkonzerne, die Preise im Viertel in astronomische Höhen treiben. In der Mitte des Zuges wird eine puppengroße Figur getragen, Santa Maria la Juariqua. Es ist eine Heilige, die von einer Künstlergruppe erfunden wurde, als Schutzpatronin gegen die sogenannte Gentrifizierung, sagt Mitinitiator Jorge Baca.
Ich habe die Gentrifizierung satt. Ich habe es satt, dass die Immobilienhaie kommen und die Leute vertreiben. Deswegen habe ich eine Heilige erfunden.
Im Kanon der offiziellen katholischen Heiligen kommt Santa Maria la Juariqua nicht vor. Allerdings gäbe es dort eben auch niemanden, den Menschen um Schutz bitten könnten, denen der Verlust der Wohnung drohe, so Baca. Deswegen sei die Figur sehr wichtig. Außerdem habe man es mit der erfundenen Heiligen geschafft, das Problem der Gentrifizierung in den Altstadtvierteln Mexikos öffentlich zu machen.
Sie ist eine profane Heilige, aber auch eine wundertätige Heilige. Sie setzt sich gegen die Gentrifizierung ein und sie hat riesige Wellen geschlagen. Santa Maria de Juariqua ist in den hiesigen und internationalen Medien. Ich habe 2 Prozessionen organisiert und es kamen mehr als 1200 Menschen. Was als politische Idee einer Künstlergruppe begann, ist inzwischen tatsächlich zu einem kleinen religiösen Phänomen geworden, das die katholische Kirche Mexikos mehr oder weniger schweigend toleriert. Den Verehrerinnen und Verehrern von Santa Maria la Juariqua sind die Unterschiede zwischen offiziellen und erfundenen Heiligen dem Anschein nach ohnehin egal. Wenn wir hier gemeinsam sind, dann gibt uns das Kraft. Egal was sonst noch passiert, genau das gibt uns Kraft, gemeinsam an etwas zu glauben. In diesem Fall ist es die Jungfrau, die uns vereint und uns Kraft gibt. Für Mexiko ungewöhnlich ist allenfalls das Erscheinungsbild der erfundenen Heiligen. Die Künstlergruppe um Jorge Baca setzt nicht auf pausbäckigen Barock, sondern auf einen sehr modernen Look. Santa Maria de Juariqua sieht sehr hipstermäßig aus. Sie hat eine Brille, ein Hütchen und einen kleinen Hund namens Banqueta. Die Brille hatte ich eigentlich dazu genommen, um diesen bohemianhaften Look zu bekommen. Doch die Leute waren begeistert. Wie, eine Heilige mit Brille? Ja, logisch. So sieht sie wenigstens die Probleme. Santa Maria la Juariqua ist bei weitem nicht die einzige inoffizielle Heilige, die in Mexiko verehrt wird. Es gibt noch zahlreiche andere Schutzpatrone, die nicht von der katholischen Kirche anerkannt werden, darunter Santa Muerte, die als weibliches Skelett dargestellt wird, oder Jesus Malverde, der als Patron vor allem der Drogengangs gilt.
Humor haben die Mexikaner auf jeden Fall. Sie setzen der Schutzheiligen eine Brille auf, damit sie besser sieht. Aber es gibt auch viele andere Probleme, die Schutzheilige sehen müssten. Das größte ist die Gewalt gegen Minderheiten, gegen normale Bürger, die sich gegen Korruption wehren, gegen Frauen im Alltag. Christina Möbus, bei Ihnen sind wir heute auf Weltreise. Gehört zum Sound der Stadt auch Musik, die das zum Thema macht?
Ja, auf jeden Fall. Also die Stadt, die ist sehr politisiert und das spiegelt sich auch in der Musik wieder. International bekannt dürfte vielleicht auch die Band Panteón Rococó sein. Diese Band, die kommt aus Mexiko-Stadt und deren Musik geht so richtig in die Beine. Sie ist mit viel Bläsern, mit viel Trommlern. Es ist eine Mischung aus Rock, Ska und Reggae. Und ich habe das Gefühl, dass die Lieder dieser Band auch gewissermaßen die nie schlafende Stadt widerspiegelt. Und sie spiegelt auch die Kultur der Hauptstädter ganz gut wider. Die Texte, die sind kein sinnloses Gelaber, sondern sie sprechen auch sozialpolitische Themen an. Wie zum Beispiel Carencia, das ist ein Lied über den Arbeitsalltag. Und die Band, die unterstützt auch indigene Gemeinden in Chiapas, die oft von Diskriminierung bedroht sind. Aber natürlich gibt es noch viel mehr. Es gibt Hip-Hop-Bands, die politische Texte gegen Drogengewalt besingen. Und ganz, ganz, ganz viel Folklore-Lieder, die teils eben nicht nur über Liebe und über Heimat lamentieren, sondern im Gegenteil, die sind sehr dezent und poetisch und oft auch eben da mit dabei, die sozialen Ungerechtigkeiten zu thematisieren und soziale Gerechtigkeit einzufordern.
Und ein Sound, den hören wir gerade im Hintergrund, das ist, glaube ich, das Polizeiauto. Diese zeitkritische Musik, wird das auch in Radiostationen gespielt oder nur in speziellen Clubs oder gibt's das nur auf Spotify oder wo auch immer?
Nein, man kommt da ganz gut dran an die sozialkritische Musik. Also von jedem Musiktyp ist da eigentlich was zu haben. Im Radio, in Clubs oder eben zum Verkauf auf CDs oder wie auch immer. Was ich aber ganz interessant finde, ein Musikgenre gibt es tatsächlich, das komplett verboten ist im Radio. Das ist das der Narco-Corridos. Das sind so folkloristisch angehauchte Balladen über Drogenbanden, über Kartelle, über die Konsumenten, über korrupte Beamte. Aber hauptsächlich eben auch über Menschen, die von diesem Drogenhandel betroffen sind oder dazu gezwungen worden sind, mit in diesem System Teil zu sein. Und diese Songs wurden im Radio verboten. Da wurde gesagt, also obwohl sie sehr beliebt sind und obwohl viele Menschen sich eben mit diesen Schicksalen, die da besungen werden, identifizieren können, hat die Regierung gesagt, nee, also im Radio wollen wir diese Art von Musik nicht haben, weil das ist ein bisschen wie die Hofberichterstattung der Narcos, also der kriminellen Drogenbanden. Ja.
Dieses Leitungsproblem klang fast ein bisschen wie Hip-Hop, ein bisschen ähnlich wie das, was wir jetzt gleich hören werden. Wir haben uns nämlich für eine politische Sängerin entschieden, die Frauenrechte und Gleichstellung zum Thema macht. Sie heißt Mare Advertencia Lyrica, ist eine Feministin und da ist sie.
Tan cerca del infierno que el arroz se siente y el fuego lo estamos viendo. México, qué tristeza siente el pueblo. No vivimos aquí, estamos sobreviviendo. México, tan cerca del infierno que el arroz se siente y el fuego lo estamos viendo. México, qué tristeza siente el pueblo. Pero por los que se conforman hay muchos más resistiendo. Vivir en México, gran lujo para cualquiera. Centro de la corrupción, también centro de América. Más de 100 millones compartiendo el mismo suelo. Y son unos cuantos quienes deciden a quién venderlo. Somos analfabetas comparado a las potencias. Pero somos propietarios de más de 60 lenguas, de las cuales la mayoría se avergüenza y cree que es mejor aquel que viene de afuera. Cultura empaquetada y puesta a la venta. Es el resultado de la conquista y su leyenda. Solo una opción y es el vender lo que nos queda. Si no es a la buena, es por la fuerza. De norte a sur somos testigos del saqueo. Y también hay cómplices, principalmente el gobierno. Maldito aquel que diga estar con el pueblo y luego lo traiciona a cambio de unos cuantos pesos. México, tan cerca del infierno que el arroz se siente y el fuego lo estamos viendo.
Sie hören H2 der Tag heute auf Weltreise in Mexico City. Und was diese Dame, Mare Advertencia Lyrica, besingt, ist die Tatsache, dass in Mexiko 8 Frauen jeden Tag ermordet werden. Die meisten sind Opfer sexualisierter Gewalt, was gar nicht so einfach erklärlich ist. Mexiko ist ein sehr katholisches Land mit Marienstatuen überall. Die wird als Schutzheilige angebetet, aber Frauen sind im Alltag und in der Liebe freiwillig. Das konstatiert jedenfalls diese Sängerin, die uns heute musikalisch auf unserer Weltreise durch Mexico City begleiten wird. Dort, wo der Schutzheilige auch als tot dargestellt wird. Anne-Kathrin Mellmann hat es gesehen.
Ein Gerippe mit Kapuze auf dem grinsenden Schädel und Sichel in der Hand hat einen festen Platz unter den Schutzheiligen der Mexikaner. Santa Muerte sieht aus wie Gevatter Tod, der in mitteleuropäischen Kulturen zum Fürchten oder einfach nur lächerlich wirkt. Für viele Mexikaner dagegen ist die Figur anbetungswürdig. Die Santa Muerte hat Millionen Verehrer, Katholiken, die zu ihr genauso beten wie zur heiligen Jungfrau. Das eine schließt das andere nicht aus, obwohl sie besonders mit kriminellen Milieus und der Drogenmafia in Verbindung gebracht wird. Die Hip-Hop-Band Cartel de Santa hat ihr einen Song gewidmet, ihrer heiligen Mutter, wie es heißt, die den Menschen die Augen öffne und sogar beim CD-Verkauf helfe. Sänger Babo, ein knurriger Bursche mit Bart und Tätowierungen, hat ein besonders inniges Verhältnis zur Santa Muerte. Als ich im Gefängnis saß, versprach ich ihr, dass ich mir ihr Bild tätowieren lasse, wenn sie mich beschützt. Ich war umgeben von Mördern und Verrückten. Dass ich das überstanden habe, verdanke ich Santa Muerte. Darum habe ich mir nach der Entlassung gleich das Tattoo machen lassen. Tätowierer Luis arbeitet in Mexiko-Stadt im angeblich gefährlichen Gaunerbezirk Tepito. Er lebt von solcher Dankbarkeit. Fast alle wollen eine Santa Muerte mit den offenen Händen der Vergebung. Sie bitten um Vergebung für das Unheil, das sie anderen angetan haben, wegen Drogen zum Beispiel. So sind wir Mexikaner. Wir mögen wilde Partys, die manchmal aus dem Ruder laufen. Wir machen das immer wieder und bitten dann um Vergebung. Vor 20 Jahren die heilige Jungfrau, heute die Santa Muerte.
Ahorita son las manos del perdón y la Santa Muerte van como muy ligadas.
Tausende Tätowierungen von Santa Muerte hat Luis schon an den Mann gebracht. In der Macho-Gesellschaft trauen sich neuerdings auch immer mehr Frauen zu ihm. Eine Modeerscheinung sei Santa Muerte nicht.
Wie
das anfing, weiß ich nicht. Vor 25 Jahren hat in Tepito noch kein Mensch von Santa Muerte gesprochen. Keine Ahnung, wer ihr den Namen Heiliger Tod gegeben hat. Totenschädel haben eine große Anziehungskraft. Ich denke nicht, dass dieser Glaube eine Modeerscheinung ist. Santa Muerte ist gekommen, um zu bleiben. Tausende Male hat Luis die Sensenfrau auf Körper von Santa Muerte-Anhängern tätowiert und dabei tausende Geschichten von Wundern gehört, die die Heilige vollbracht haben soll. Meistens rette sie Leben, so wie im Fall der jungen Mutter Sandra. Sie betet vor dem größten der vielen Santa Muerte-Altäre von Tepito. An der Hand ihre kleine Tochter, auf der Schulter ein Santa Muerte-Tattoo. Ich schwebte in Lebensgefahr, als meine Tochter zur Welt kam, musste auf die Intensivstation. Und da ist sie mir erschienen wie ein helles Licht. Sie hat mir gesagt, dass meine Zeit noch nicht gekommen sei und geh zurück zu deiner Familie. Seitdem kommt Sandra mindestens einmal im Monat zu dem Altar am Straßenrand. Rundherum türmen sich prächtige Rosengestecke, auch Kuscheltiere lassen die Gläubigen hier, Tequilaflaschen und Zigaretten. Die Aufsicht über den Altar mit dem Gerippe hinter Glas und den Stand mit Devotionalien direkt nebenan hat Doña Ketta. Du kannst dir kaufen und um den Hals hängen, was du willst. Wenn du daran glaubst, wird es dir Glück bringen. So die 70-Jährige und küsst einen menschlichen Fingerknochen, der an ihrer Halskette baumelt. Jeden ersten im Monat treffen sich Hunderte vor Kettas abenteuerlich kitschiger Altarkonstruktion zum gemeinsamen Gebet. Der seltsame Glaube in dem Land mit den zweitmeisten Katholiken weltweit ist der Kirche ein Dorn im Auge. 2013 hat sie ihn als blasphemisch abgestempelt. Es ist uns Mexikanern egal, ob die katholische Kirche mit ihr einverstanden ist. Nur weil sie nicht auch irgendwann mal gelebt hat, so wie Mutter Teresa? Wir lieben sie nun mal. In einem freien Land kann jeder machen, was er will. Und wenn die Leute an einen Bären oder Hund glauben, ist das auch in Ordnung.
Wir sind zu Gast in Mexico City bei Christina Möbus. Frau Möbus, nehmen Sie uns doch bitte auf einen Rundgang zu Ihren Lieblingsplätzen in der Stadt mit. Wo entspannen Sie in einer Metropole mit fast 9 Millionen Einwohnern?
Ja, Entspannung bei so vielen Bewohnern ist teils schwierig zu finden, zugegebenermaßen. Es ist immer irgendwo Trubel, es gibt immer Musik, Lärm, Straßenverkehr. Die Stadt ist letztlich 24 Stunden am Tag wach. Was ich trotzdem unglaublich entspannend finde, ist durch die Straßen von Condesa zu schlendern. Das ist ein Stadtviertel, so ein bisschen im nördlicheren Bereich. Da ist es sehr schön grün, da gehen die Leute gern spazieren, am besten mit der ganzen Familie. Da gibt es ganz viele Hundesitter, die mit 10 Hunden in beiden Händen laufend durch den Park spazieren. Und ich finde das unglaublich spannend, da einfach die Menschen beobachten zu können, mich auf eine Parkbank setzen zu können. Gleichzeitig gibt es da auch ganz viele Boutiquen und Galerien zu entdecken, also mit mexikanischer Kunst, mit traditionellem Handwerk, aber auch ganz viel mit hippen, modernen Klamottenläden. Das wichtigste Mittel für mich zum Entspannen ist letztlich, jeden Tag einen frisch gepressten Saft zu trinken. Also überall in der Stadt gibt es kleine Ständchen am Straßenrand und dort kann ich mir frisch gepresste Säfte in allerlei Sorten mitnehmen, Papaya, Ananas, Orange, gern auch alles zusammen gemixt. Ein Saft am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen, das sage ich mir immer.
Kürzlich waren wir, Frau Möbus, bei Ihrer Kollegin in Delhi und lernten dort, dass sie Fahrrad fährt. Geht das bei Ihnen auch? Hat auch Mexico City den Ehrgeiz, von Diesel und Benziner wegzukommen? Das ist ja ein Land, wo Sie arbeiten und leben, das Autos produziert.
Ja, es werden extrem viele Autos produziert. Ich glaube, weltweit ist Mexiko auf Platz 7 der Automobilproduzenten gelandet. Und es gibt extrem viele Autos im Straßenverkehr. Also es ist unglaublich laut, es wird viel gehupt. Und Rush Hour ist 24/7, also Tag ein, Tag aus. Gerade ist es zum Glück etwas ruhiger, weil aktuell Schulferien sind. Aber klar, es ist die Wahl zwischen Pest und Cholera. Also nehme ich jetzt den völlig überfüllten Bus, die völlig überfüllte U-Bahn, fahre ich mit dem Taxi und stehe da ewig im Stau. Oder nehme ich das Fahrrad und ich persönlich, ich entscheide mich sehr, sehr gern für Option 3, also für das Rad, weil man da immer wieder was Neues entdecken kann. Aber klar, in der Hackordnung bin ich dann doch wirklich recht weit unten angesiedelt. Es gibt aber tatsächlich auch immer mehr Menschen, die das Rad als Fortbewegungsmittel wählen. Manche haben sogar eine richtige Fahrradrevolution ausgerufen. Die blockieren manchmal die Hauptstraßen. So nachts, mittwochs zum Beispiel, ein ganz viel befahrener Weg wird da komplett von den Fahrradfahrern eingenommen. Das sind dann so 100, 200 Leute, die sich eben auf ihr Fahrrad schmeißen und sagen, wir wollen jetzt eben diese Wege für uns besetzen. Autofahren ist da jetzt nicht. Und das Ziel ist eben, da auf die Rechte von Fahrradfahrern hinzuweisen. Also es bewegt sich auf jeden Fall etwas. In der Innenstadt sind auch ganz viele Fahrradleihsysteme schon entstanden. Und langsam, ganz langsam gibt es auch mehr Fahrradwege. Aber da ist noch ganz viel Luft nach oben, definitiv.
Metropolen dieser Erde haben viel gemeinsam, immer mehr. 70% der Menschen leben ja dort auch. Das eine ist der Kampf gegen die Gentrifizierung, haben wir auch schon in dieser Sendung gehört. Das andere ist der Kampf um mehr Platz und Strecken für Fahrräder. Smog übrigens, ganz kurz, bei Ihnen ein schlimmes Thema?
Das ist definitiv ein Thema. Gerade ist immer Regenzeit, da ist die Luft nicht ganz so stickig, weil es dann nachmittags immer ein bisschen abflaut, wenn dann eben der Regen fällt. Aber ganz generell habe ich schon Schwierigkeiten mit dem Atmen hin und wieder. Und ich merke das auch, wenn ich irgendwie aus der Stadt rausfahre, dass da die Luft einfach eine ganz, ganz andere ist. Also Smog ist wirklich ein großes Thema hier.
Aber keins für die Rapperin Mare Advertencia Lyrica. Ihr Ding ist der Kampf gegen männliche Vorherrschaft.
Yo! Esto se llama incómoda. O mi manifiesto feminista. La mula no era arisca, pero la hicieron. La niña no era feminista, pero aquí nos vemos. Compas creemos, machitos no sabemos. Porque es normal que los lobos pintan piel de cordero. Y es que hay que ver quién critica, bajo qué normas, si soy yo la que está mal, o eres tú quien se conforma. Si no quieres saber nada de mí por mi pensar, que es más fácil desde tu privilegio juzgar mi andar. ¿Y qué más da? Una asesinada más. Si seguro mi protesta es pa' quitarte tu lugar. Qué irracional mi discurso radical, exigir que las minorías tengamos respeto igual. Suena increíble pensar que somos personas, si dos láminas del mundo en minoría nos transforman. Si la violencia está normal bajo sus normas, no queremos sus derechos, exigimos los de nosotras. No te equivoques, no soy un caso aislado, no es exageración.
So, das haben wir im Ohr und gehen jetzt essen mit unserer Korrespondentin Christina Möbus. Können Sie uns mehr bieten als nur Mais und Bohnen?
Ja, zugegeben, es gibt schon extrem viel Mais und extrem viele Bohnen, das ist richtig. Also ich hätte nie gedacht, dass es wirklich so viele verschiedene Arten und Weisen gibt, um das zuzubereiten. Also es gibt Maiskolben, es gibt Maisbrot, es gibt gefüllte Maisblätter, es gibt Maischips. Die Palette ist unglaublich lang. Mais ist auch einfach das Nahrungsmittel Nummer eins in Mexiko. Und an jeder Ecke kann ich mir hier oder da auch einen kleinen Antojito, also einen Snack, mitnehmen. Was daran so absurd ist, für mich persönlich, Mexiko ist ja letztlich das Ursprungsland von Mais. Aber heute kann sich davon selbst das Land kaum mehr eigenständig ernähren. Das liegt nicht nur, aber auch da an dem nordamerikanischen Freihandelsabkommen NAFTA zwischen Mexiko, den USA und Kanada. Seit 1994 gibt es das. Und das hat ja einen offenen Markt geschaffen zwischen Mexiko und den USA und Kanada. Und damit einher ging ein enormer Preisverfall von Maisprodukten. US-amerikanische Landwirte und Agrarkonzerne haben den Markt mit subventionierten Produkten überschwemmt, während in Mexiko Subventionen gestrichen wurden. Und viele kleinbäuerliche Betriebe mussten dann auch aufgeben. Also das finde ich schon ein bisschen traurig in der ganzen Geschichte.
So viel zur Schönheit des Freihandels. Es profitieren eben nicht alle davon. Mhm. Frau Möbus, Mexiko ist ja eigentlich kein klassisches Einwanderungsland, also keines, das verschiedenste Küchenkulturen kombiniert, oder?
Ja, es ist kein klassisches Einwanderungsland, aber es gibt unglaublich viele verschiedene Kulturen, die hier aufeinandertreffen. Also es gibt ja vor allem auch die indigene Küche, ja. Azteken und Mayas dürften wohl die bekanntesten sein. Und das Essen aus dieser prähispanischen Zeit wird auch heute noch ganz viel in die Küche gemischt. Also ich habe letztens erst zum Beispiel die Ehre gehabt, Heuschrecken probieren zu dürfen. Das haben nämlich schon vor der Zeiten der Kolonialisierung die Menschen hier in Mexiko gegessen. Und das verkauft sich auch heute noch an jeder Ecke, an jedem Straßenmarkt. Das ist wie so ein kleiner Snack. Ein bisschen mit Zitrone drauf und ein bisschen Chili, knusprig gegrillt. Es ist ganz lecker für zwischendurch. Ich persönlich muss sagen, ich habe dann auch irgendwie nicht so wirklich Gefallen dran gefunden. Das ist, glaube ich, kulturell bedingt, weil an sich schlimm schmecken sie jetzt nicht, diese Heuschrecken. Was ich aber damit sagen will, die mexikanische Küche ist wirklich so facettenreich wie das Land selbst. Also im Norden gibt es besonders viel saftiges Grillfleisch. An den Küsten gibt es ganz viel Fisch und Meeresfrüchte. Und Tacos und Quesadillas gibt es sowieso überall. Und insofern, wenn ich dann auch zum Beispiel nach Oaxaca fahre und dann sehe, wie da Hausfrauen in tagelanger Arbeit verschiedene Moles, also so schwere Soßen, gemischt aus Chili und mit ein bisschen Hauch von Schokolade und Gewürzen, da so eine schöne Soße zusammenmischen, dann schlägt da mein Herz für die mexikanische Esskultur schon definitiv höher.
Aber was jedem Besucher in Mexiko sofort auffällt, denn das sind ja schon die vielen übergewichtigen Menschen. Ist das die Folge dieser gerade eben von Ihnen beschriebenen schweren Soßen an Mais und Bohnen?
Eher weniger. Das ist die Folge von viel zu viel Zucker. Also Zucker ist überall mit drin oder wird überall auch zusätzlich mit reingeworfen, in den Säften, im Kaffee. Sogar Brot schmeckt oft total süß hier, ist so mein Eindruck. Und die Mexikaner, sie trinken auch extrem viele Softdrinks. Also im Jahr sollen es rund 160 Liter sein. Und damit gehören die Menschen in Mexiko tatsächlich auch zu den dicksten der Welt. 7 von 10 Erwachsenen sind übergewichtig.
Ist das auch ein Thema für das mexikanische Gesundheitswesen oder gibt's das gar nicht?
Doch, das mexikanische Gesundheitswesen hat das auch auf dem Schirm. Es gibt zum Beispiel auch eine Zuckersteuer auf Produkte mit Zucker drin. Die Verwaltung in Mexiko-Stadt hat auch mit einer Fitnesskampagne aufgewartet an Bushaltestellen gegen Fettsucht. Ja, das hieß dann im Konkreten, dass dann zum Beispiel oft eben Angestellte vom Staat sich mit an die Bushaltestellen gestellt haben und die Leute empfangen haben, die gerade zur Arbeit gehen wollten und dann sie zu ein paar Sportaktivitäten animiert haben, bevor sie dann eben in ihren Bus oder in ihre U-Bahn-Station gehen. Außerdem gibt's auch ganz viele Parks hier, in denen Fitnessgeräte für jeder Mann, jeder Frau frei verfügbar sind, aber so richtig angeschlagen haben diese Maßnahmen wohl doch noch nicht.
Aber diese süßen Sirupsäfte, das ist schon erstaunlich. Sie haben vorhin gerade erzählt, es gibt so tolle Obstsäfte, an jeder Ecke ein Ständchen, wo man das kaufen kann. Das ist aber keine Alternative zu diesen süßen Dingern?
Gut, es ist ja natürlicher Zucker, der dann da auch vielleicht mit auf die Pfunde schlägt. Und sie schmeißen eben dann oft, wenn man es nicht explizit sagt, dass man es nicht möchte, einfach noch eine dicke Portion Zucker mit oben drauf. Also, und das ist eben das, was mir so auffällt, dass alles, was ich hier esse oder vieles, was ich hier esse, automatisch übersüß schmeckt, weil ich das Gefühl habe, da sind irgendwie nochmal 10 Zuckerwürfel zusätzlich reingeworfen worden.
Kinder haben auch schon zu viele Funde auf den Rippen, was vielleicht auch daran liegt, dass es so wenig Spielplätze zum Toben gibt, wie Ann-Kathrin Mellmann berichtet.
Ein seltener Anblick in Mexiko-Stadt. Kinder toben auf einem Spielplatz. Ihre Eltern, offensichtlich aus der gehobenen Mittelschicht, sitzen auf Bänken, sehen ihren Kleinen aufmerksam zu oder spielen mit. Selten, denn Spielplätze sind Mangelware in der Millionenmetropole. Die wenigen, die es gibt, wurden oft lieblos auf dem Mittelstreifen mehrspuriger Schnellstraßen angelegt, inmitten von Lärm und Abgasen. Diesen gepflegten Spielplatz umgibt ein üppig bepflanzter, großer, ruhiger Park. Darum ist Marcelo Ramirez mit seinem 2-jährigen Sohn extra aus seinem weit entfernten Wohnviertel hierher gekommen. Die Stadt hat gerade erst angefangen, Spielplätze zu bauen. Es gibt viel zu wenige. Dieser hier war einer der ersten. Er hat eine tolle Auswahl an Spielgeräten. Freut sich der junge Vater, während sein Sohn versucht, die Kletterwand für Kleinkinder zu erklimmen. Spielplatz und Park trennt ein hoher Zaun zur Sicherheit. Hier können sich die Kinder fast so frei bewegen wie früher. Als ich Kind war, durfte ich allein draußen Rad fahren. Das ist heute nicht mehr möglich, wegen der Unsicherheit. Kinder werden entführt. Sogar auf solchen Spielplätzen muss man gut aufpassen. Man hört viel davon auf Facebook und Twitter. Es passiert einfach viel, darum muss man vorbeugen. Spielplätze wie dieser waren deshalb vor einigen Jahren für besser verdienende Mexikaner noch undenkbar. Indoor war angesagt, entweder zu Hause oder in teuren, klimatisierten Spiellandschaften. Inzwischen versucht Mexiko-Stadt, öffentlichen Raum für alle Kinder zurückzuerobern. Trotz der Sicherheitsprobleme, die häufig vor allem Bedenken seien, erklärt die Psychologin Norma Alday.
Hay muchos niños que son robados y arrebatados.
Es passiert, dass Kinder ihren Eltern entrissen, entführt werden. Diese Fälle lösen viel Angst und Paranoia bei den Eltern aus. Die Stadt birgt viele Risiken. Wir haben hier sogar einen Alarm, der ausgelöst wird, wenn ein Kind verschwindet. Dann werden Spots im Radio ausgestrahlt. Dieses Kind wurde entführt mit Namen, Aussehen, Kleidung, die es trug. Dieser Alarm ist etwas sehr Reales und verstärkt bei Eltern das Gefühl, Kinder können verloren gehen.
Entonces, si hay algo real, los niños se pierden.
Im sehr kinderfreundlichen Mexiko sind Kinder gefährdet. Im vergangenen Jahr sind im ganzen Land nach offiziellen Angaben 3000 Kinder verschwunden. Schätzungen von Nichtregierungsorganisationen liegen um ein Vielfaches höher. Minderjährige können Opfer von Entführungen werden, von Kinderhandel, Zwangsprostitution, Organhandel sogar. Das organisierte Verbrechen macht auch vor Kindern nicht Halt. Darum lässt man sie keinen Schritt alleine gehen. Marcelo, der als Programmierer arbeitet, weiß, wie fordernd das Leben mexikanischer Eltern deshalb sein kann. Außerhalb unseres Hauses lassen wir unseren Sohn keine Minute aus den Augen. Immer muss er an der Hand gehen. Ich versuche trotz allem, entspannt zu bleiben und nicht immer an das zu denken, was passieren kann. Jetzt begleitet Marcelo seinen Sohn zum Spielplatz. Wenn er größer ist, wird er ihn zu Freunden bringen, zum Sport und zur Schule. Erst mit etwa 15 Jahren endet die Totalbewachung. Wenn die Jugendlichen am Wochenende anfangen auszugehen, sind die Eltern wieder gefragt. Vor den Nachtclubs bilden sich dann Fahrzeugschlangen mit wartenden Müttern und Vätern. Kinder großziehen in Mexiko ist ein Vollzeitjob bis zur Volljährigkeit.
Y es que esta vida solo es un destello, una ilusión. Y el recuerdo se queda en el corazón. Y el tiempo se nos va deprisa, pero tan despacio. Y lo que pasó queda flotando en el espacio.
Y es que esta vida solo es un destello, una ilusión. Y el recuerdo se queda en el corazón. Y el tiempo se nos va deprisa, pero tan despacio. Y lo que pasó queda flotando en el espacio.
Somos parte de una misma existencia, donde colectivas se vuelven las consecuencias. En apariencia cada quien va por su lado, pero en un mismo camino nos vamos cruzando. Y es que al parecer nadie quiere entender que si esto se hace un infierno, juntos nos tocará arder. No importa el poder al llegar al final del túnel, no importa lo material si no es esto lo que nos une. Y en realidad todo se vuelve relativo si la vida se va.
Sie hören H2 der Tag auf Weltreise in Mexico City bei Christina Möbus, und jetzt reden wir über Mexiko und Trump. Frau Möbus, ich nehme an, die Freude über den amerikanischen Präsidenten ist gerade in Mexiko besonders groß. Wie weit ist denn die Mauer?
Aktuell wird das Thema Mauerbau ganz bewusst ausgespart zwischen dem designierten Präsidenten Andrés Manuel López Obrador und Trump. Das ist wirklich ein Reizthema hier, ganz klar. Donald Trump will ja, dass die Mexikaner für diese Mauer bezahlen, und das sieht Mexiko so gar nicht ein. Gerade versuchen aber López Obrador und Trump auch wirklich, sich ein Stück weit anzunähern und ein bisschen Spannung aus den Beziehungen rauszunehmen. Am 1. Juli, da wurde ja gewählt, und da waren noch nicht mal die offiziellen Ergebnisse da. Da hat Donald Trump schon ganz klassisch via Twitter Glückwünsche geschickt an López Obrador und gesagt, er freue sich auf die Zusammenarbeit schon. Direkt in der Wahlnacht gab es dann auch noch ein Telefongespräch zwischen den beiden. Also insofern, man merkt irgendwie, dass sie einfach beide schon ein Interesse daran haben, dass es da eine Entspannung zwischen den beiden Ländern gibt. López Obrador hat auch einen Entwicklungsstil den USA vorgeschlagen. Er möchte nämlich, dass Donald Trump dabei hilft, dass sich die Wirtschaft entwickelt im Land. Also dass es vielleicht mehr Jobs gibt, dass es besser bezahlte Jobs gibt. Und im Gegenzug, so ist dann die Rechnung, kann López Obrador dafür sorgen, dass es weniger Migranten im Land gibt. Weil mehr Wohlstand heißt ja dann letztlich auch weniger Migration aus Armutsgründen. Und gut, man muss mal beobachten, wie das da wirklich weitergeht zwischen den beiden. Aber gerade wird auf jeden Fall das Thema Mauer ausgespart und es werden die Gemeinsamkeiten hervorgehoben.
Aber wer eine so lange Grenze mit dem großen Nachbarn im Norden hat und keine Atomwaffen, so wie Mexiko, der ist erpressbar. Welche Zugeständnisse macht Mexiko in Zollfragen gegenüber den USA? Eine haben Sie ja schon erwähnt, dass Mais teurer geworden ist. Gibt es noch andere?
Ja, ich habe schon den Eindruck, dass Mexiko, wie Sie uns auch andeuten, sich da teils etwas duckmäuserisch gibt und jetzt
das muss nicht es. So richtig.
Genau, das muss es nämlich auch. Es ist total abhängig von diesem nordamerikanischen Freihandelsabkommen. Und wenn es nicht mehr existieren würde, wäre das für die mexikanische Wirtschaft wirklich sehr, sehr dramatisch. Und deswegen wird eben auch immer betont, wie wichtig die Zusammenarbeit ist. Und was eben Zugeständnisse in den Zollfragen anbelangt, da würde ich schon sagen, dass Mexiko da jetzt schon mal gesagt hat, jetzt reicht's mal ein bisschen. Also nachdem Donald Trump Einfuhrzölle auf Aluminium und Stahl erhoben hat, hat Mexiko auch reagiert und Vergeltungszölle eben eingeführt. Auf insgesamt 71 US-Produkte nämlich, unter anderem Bourbon Whisky oder Schweinefleisch auch. Also gerade ist so ein bisschen die Devise bei diesem Handelsstreit, Auge um Auge, Zoll um Zoll, könnte man fast sagen.
Und wo findet Mexiko Verbündete in der Region gegen Trump? Das dürfte ja eigentlich nicht so schwer sein, weil Trump keine Freunde hat.
Ja, Mexiko hat definitiv auch schon viele andere Freunde, viele andere Verbündete. Das Land ist generell Freihandelsweltmeister. Es ist hyperliberal. Es hat mit 46 anderen Ländern Freihandelsabkommen abgeschlossen. Und deswegen ist Mexiko ja im Übrigen auch so spannend für US-Unternehmen und auch für deutsche Unternehmen. Es ist ein günstiger Produktionsstandort, der aber gleichzeitig auch das Tor zu den Weltmärkten darstellt. Und auf die Frage hin, welche Verbündete sonst gibt es, sind natürlich lateinamerikanische Partner, auf die man sich jetzt auch berufen kann. Morgen findet hier eben auch in Mexiko ein Gipfeltreffen statt. Da kommen alle Regierungschefs von den lateinamerikanischen Handelspartnern der Pazifikallianz und von Mercosur zusammen. Das sind eben Wirtschaftsbündnisse, kann man sich vorstellen, so ein bisschen wie die EU, nur auf niedrigerer Ebene. Ja, und da wird sicherlich auch ein Thema sein, wie können wir besser zusammenarbeiten, wenn gerade auf die USA so wenig Verlass auch wirklich ist.
Die Welt bewegt sich. Die Kanzlerin war vor einem Jahr in Mexiko. Im April dieses Jahres war der damalige mexikanische Präsident Gast auf der weltgrößten Industrieschau in Hannover. Wie eng sind eigentlich die industriellen Beziehungen zwischen beiden Ländern, zwischen Deutschland und Mexiko?
Die sind wirklich sehr, sehr eng. Also gerade was die Automobilbranche anbelangt. VW zum Beispiel, das ist schon seit den 60er Jahren hier in Mexiko vertreten, das Unternehmen. Seither ist Mexiko auch generell zum Export-Champion aufgestiegen. Also Audi, Daimler, BMW, sie alle haben hier investiert oder sind gerade dabei, es zu tun. Es gibt außerdem auch ganz viele Unternehmen, die in der Pharmabranche arbeiten oder in der Elektroindustrie. 150.000 Jobs haben deutsche Unternehmen in Mexiko schon geschaffen mittlerweile. Also auf das Land Mexiko war bisher immer Verlass. Und jetzt mit dem Kontext der Wahlen und López Obrador, der ab Dezember dann der Präsident sein wird, ist jetzt die Industrie natürlich auch erstmal ein bisschen vorsichtig. Also sie haben keine Angst direkt vor López Obrador, aber sie wollen auch mal gucken, was er wirklich für wirtschaftliche Konzepte dann einführen wird und wie sehr die eben auch auf tragbaren Wirtschaftspfeilern aufgebaut werden kann. Aber die Beziehungen an sich, die sind sehr eng und die gibt es auch schon sehr, sehr lange.
Beide Länder, Deutschland und Mexiko, haben gemeinsame industrielle Vorhaben, Autobau, aber die haben auch gemeinsame Probleme. Sie haben beide das Pariser Abkommen für Klimaschutz unterzeichnet und sind beide, was die Ziele angeht, der CO2-Reduktion im Verzug. Wie sieht das für Mexiko aus? Ist das ein Thema überhaupt bei Ihnen?
Ja, also Umweltschutz ist definitiv insofern ein Thema, als das Land wirklich ein Land ist, was unglaublich reich ist an Pflanzen und an Tierarten und entsprechend dann eben auch viele Pflanzen gerade bedroht sind von den Umweltproblemen, die es hier im Lande gibt. Aber wenn man jetzt vergleicht Deutschland mit Mexiko und wie präsent dann Umweltthemen tatsächlich im Alltag sind, da muss man sagen, dass Mexiko noch einiges aufzuholen hat. Also ich bekomme an jeder Ecke, kriege ich Plastiktüten. An jeder Ecke werde ich dann überhäuft mit irgendwelchen doppelt und dreifach verpackten Produkten. Und wie wir ja schon besprochen haben, ist das Auto auch noch ein Verkehrsmittel, was sehr etabliert ist und als selbstverständlich gilt, wenn man irgendwie ja nicht bemitleidet werden möchte. Insofern ist Umweltschutz ein Thema, wo man wirklich noch ein bisschen nacharbeiten müsste.
Aber auch in Autos kann man was richtig machen, zum Beispiel Fahrgemeinschaften bilden. Das erzählt uns hier Anne-Kathrin Mellmann.
3 von 21 Millionen Metropolenbewohnern machen sich auf den Weg zur Arbeit. Daniel, Iliana und Roberto treffen sich an einer Kreuzung. In Daniels kleinem Auto reihen sie sich ein in den Strom in Richtung Zentrum. Seit einem halben Jahr bildet das Trio eine Fahrgemeinschaft. Aventonis, Mitfahrgelegenheiten, heißt das wichtige Programm, an dem öffentliche Einrichtungen der Stadt und private Unternehmen teilnehmen. Denn bislang sitzt in den meisten der 4,5 Millionen Autos jeweils nur eine Person. Über die Webseite haben sich die drei gesucht und gefunden. Jetzt fahren wir wenigstens gemeinsam und gemütlich, freuen sich Daniel und Iliana, obwohl sie immer noch häufig im Stau stehen.
Wir sind daran gewöhnt, außerdem können wir uns unterhalten. Und so vergeht die Zeit schnell. Man verzweifelt nicht so leicht.
Es ist viel bequemer so im Auto, ganz anders als in den vollgestopften öffentlichen Verkehrsmitteln. Aventonis ist nur ein Programm von vielen, das den Autoverkehr in der verpesteten Metropole verringern soll. Seit Autos Katalysatoren haben, Abgasuntersuchungen Pflicht sind und alte Dreckschleudern an einem Tag pro Woche nicht fahren dürfen, ist die Luft besser geworden. Rauchende Industrieschlote wurden aus der Stadt verbannt, das U-Bahn-Netz ausgebaut, schnelle Buslinien eingerichtet und Fahrradwege gebaut. Trotzdem verstopfen noch zu viele Autos die Straßen. Das neue zweite Stockwerk der Stadtautobahn lässt den Verkehr zwar besser fließen, lockt aber auch mehr Fahrzeuge an. Noch mehr Straßen wollen wir aber nicht bauen, sagt Tanja Müller, die deutschstämmige Umweltministerin von Mexiko-Stadt. Stattdessen mehr Busspuren und Fahrradwege.
So, dass mehr Leute Möglichkeiten haben, um sein Auto zu Hause zu lassen, aber sie können dann mit einem guten Transport kommen, ne? Lebensqualität hat auch zu tun, wenn man sich nicht unbedingt abhängig ist von dem Auto, sondern man zu ihrer Arbeit oder zur Schule laufen kann oder Fahrrad nehmen kann, dann hast du eine bessere Lebensqualität.
Iliana, Roberto und Daniel wären mit dem Fahrrad stundenlang unterwegs. Sie wohnen weit im Osten der Stadt. Außerdem gibt es auf ihrem Weg gar keine andere Möglichkeit, als Auto zu fahren, kritisiert Roberto.
Die Regierung kümmert sich nur um die zentralen Stadtteile. Leistungen wie Fahrradwege gibt es nur dort, wo das sozioökonomische Niveau etwas höher ist. Hier draußen an der Peripherie passiert nichts.
Darum strömen nach wie vor Hunderttausende Autos ins Zentrum. Die Hauptstadt Mexikos hat Fortschritte gemacht, die man im besten Wortsinne riechen kann. Heute gibt es alle Alternativen zum Auto, aber von allen noch zu wenig.
Und jetzt gehen wir zum Schluss nochmal in die Museen und Galerien der Hauptstadt. Christiane Möbus, zeitgenössische Kunst, wo sehen wir die?
Also die sieht man in Mexiko-Stadt wirklich an jeder Ecke. Mexiko-Stadt hat kulturell extrem viel zu bieten. Die zeitgenössische Kunst, die gibt es im Palast der Schönen Künste, im Museum für moderne Kunst. Und man sieht eben ganz oft zum Beispiel auch eine ganz besonders mexikanische Kunst, nämlich die enorm großen Wandgemälde, die für die auch unter anderem der mexikanische Künstler Diego Rivera bekannt ist. Diese Murales, die so heißen die auf Mexikanisch, auf Spanisch, die findet man zum Beispiel im ersten Kloster des amerikanischen Kontinents oder im Jesuitenkolleg oder auch im ehemaligen Kloster Secretaria de Educación Pública, also das Sekretariat der öffentlichen Erziehung. Oder ganz bekannt ist natürlich auch der, wie gesagt, der Palast der schönen Künste. Also zeitgenössische Kunst kann man hier wirklich überall auf den Straßen und in den Museen der Stadt entdecken.
Und der große Diego mit seinen Wandmalereien, der hat Enkel, die heute versuchen, an Wänden was zu machen in seinem Geist, in seinem Sinn, in seiner Tradition?
Also da muss ich sagen, da bin ich nicht genug bewandert für, um zu sagen, was die Enkel gerade machen. Was ich aber weiß, ist, dass einfach Diego Rivera an sich selbst wirklich überall präsent ist in der Stadt, zusammen mit seiner jahrelangen Frau Frida Kahlo. Die beiden sind einfach Ikonen zusammen hier in Mexiko-Stadt und man begegnet ihnen auch überall. Also seitdem der Film Frida damals, ich glaube 2002 war das, so ein Renner in den Kinos war, da seither wird die Stadt überschwemmt mit Devotionalien von den beiden. Also Jutebeuteln, Buttons, T-Shirts. Frida ist wirklich überall und Diego auch. Absolut lohnenswert ist es dann auch ein Abstecher. Also wenn Sie jetzt nach Mexiko-Stadt kämen, würde ich Ihnen empfehlen, einen Abstecher zu machen in dem Geburtshaus von Frida Kahlo, wo Diego und Frida auch zusammen gewohnt haben. Es ist ein wunderschönes Haus in einer ganz altkolonialen, in einem ganz altkolonialen Viertel. Und da wird es wirklich erlebbar, wie die damals da zusammen gewohnt haben.
Und da kommt man auch leicht hin oder muss man sich da anmelden?
Ach, da muss man sich tatsächlich vorher anmelden, also weil der Run da drauf, also der Zulauf ist extrem groß. Das ist jetzt aber auch nicht so schwierig. Man muss eben vorher sagen, wann man kommen möchte und dann kriegt man da online eben schon ein Ticket. Es lohnt sich da vorher, sich zu registrieren zu lassen, weil sonst steht man auch stundenlang vorher rum. Aber trotz dieses ganzen Leids, was man da auf sich nehmen muss im Internet, dann vielleicht würde ich trotzdem definitiv sagen, einmal vorbeischauen sollte man auf jeden Fall machen.
Das klingt alles sehr gut, Christina Möbus. Wie lange sind Sie noch in Mexico City?
Also ich bleibe jetzt noch 1,5 Monate hier. Ich vertrete gerade die Kollegin Anne-Kathrin Mellmann, die im wohlverdienten Urlaub ist. Und ich finde es einfach sehr spannend, hier zu arbeiten, hier zu leben, Interviews machen zu können mit Leuten und gleichzeitig diese Stadt immer wieder neu zu entdecken, weil sie ist ja so groß, das schafft man nicht innerhalb von einer Woche, da mal irgendwie das Wichtigste anzugucken. Da muss man sich wirklich sehr viel Zeit für nehmen. Es ist ein Land der Extreme und das finde ich total anziehend.
Christina Möbus, besten Dank. Das war der Tag heute auf Weltreise in Mexico City. Mein Name ist Claudia Sauter. Schönen Abend noch.